wie lang ist deine Lebenszeit? Wir sind alle hier nur eine gewisse Zeit. Und was machst du eigentlich? Und was willst du deinen Kindern einmal antworten, wenn sie dich fragen in 10, 20 Jahren, was hast du eigentlich mit deiner Zeit angefangen? Was hast du denn gemacht? Dann möchte ich ihnen eine Antwort geben, auf die ich stolz sein kann und ihnen dabei in die Augen schauen können.
Stellt euch vor, ihr habt euch nicht mehr und nicht weniger vorgenommen, als die Baubranche einmal komplett auf den Kopf zu stellen, indem ihr Gebäude nicht nur ressourcenschonender, sondern gleichzeitig auch günstiger baut. Unserem heutigen Gast Sebastian Scheels ist genau das gelungen. Wie er seinem Leben nach einem Schicksalsjahr einen komplett neuen Sinn gegeben hat, das erzählt er uns jetzt. Ich bin Anna Brehm, Ökologie-Expertin bei der Heinrich-Böll-Stiftung und freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid.
Ihr hört Pott der guten Hoffnung. Konstruktiv und inspirierend zwischen Klima und Krise. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung und Treibhauspost.
Unser Haus brennt. Solche Sätze kennt man vielleicht von Fridays for Future, nicht aber unbedingt von Millionären. Sebastian Scheels vereint diese beiden vermeintlichen Gegensätze. Sein Vater hat die Netto-Discounter gegründet und Sebastian setzt sich nun dafür ein, umweltfreundliche Geschäfte zu bauen. Umso mehr freue ich mich, dass er sich heute die Zeit genommen hat für ein Gespräch in unserem Podcast. Hallo Sebastian.
Hallo Anna.
Schön, dass du da bist. Und Sebastian, bevor wir gleich in Ruhe zu deinem Engagement sprechen, wollte ich dich ganz vorab fragen, stimmt es, dass du bis vor nicht allzu langer Zeit noch einen getunten BMW gefahren bist?
Nein, das stimmt nicht. Der BMW war nicht getunt. Ich habe den so gefahren, wie er aus dem Werk kam, aber der hatte tatsächlich, wenn du darauf anspielen willst, über 500 PS. Also es war ein sehr sportliches Fahrzeug. Ja, genau. Dinge, auf die ich heute nicht mehr allzu viel Wert legen würde, ja. Er war nicht getunt.
Ein schnelles Auto und das hast du dann gegen ein E-Bike umgewechselt, wenn ich das richtig gelesen habe. Wie hat sich das angefühlt?
Ja, also es ist ja wie so häufig bei uns Menschen, wenn wir 30 Tage eine neue Tätigkeit oder etwas anderes ausführen, dann gewöhnen wir uns relativ schnell daran. Und ich kann es mir heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen, nicht mit dem Fahrrad zwischen meinem Zuhause und dem Büro zu pendeln. Also ich genieße das, die frische Luft, die Bewegung und das... Wenn ich aufgrund von Krankheit oder weil ich viele Termine habe, plötzlich oder einen gewissen Zeitraum nicht mehr Fahrrad fahre, dann merke ich das gleich. Also dann fehlt mir gleich was.
Ja, kann ich total nachvollziehen. Ich fahre auch jeden Morgen mit dem Rad zur Arbeit und ich finde, das ist voll der Gewinn an Lebensqualität.
Absolut. Das ist genauso.
Und dein Vater hat ja die Netto-Supermärkte gegründet und groß gemacht. Der ist dann 2019 verstorben und ich hatte das ja eben schon anmoderiert. Das war für dich allgemein ein Schicksalsjahr. Magst du uns da mal kurz mitnehmen, was dich damals alles bewegt hat?
Ja, das Jahr 2019 war wirklich ein schweres Jahr für mich und für meine Familie. Es war im Frühjahr des Jahres so, dass meine Tochter an einer sehr schweren Meningitis erkrankt ist und wir auch über einen gewissen Zeitraum nicht wussten, wie geht das Ganze weiter. Und als dann der Sommer dann vorüber war, ging dann der nächste Schicksalsschlag sozusagen bei meiner Frau los und da wurde Krebs festgestellt, Nierenkrebs. Und sie konnte glücklicherweise sehr, sehr schnell dann auch operiert werden und behandelt werden. Und es ist bis heute komplett abgeheilt bei meiner Frau, bei meiner Tochter. Und ja, und dann im Oktober des gleichen Jahres ereilte uns dann die Nachricht, dass unser Vater verstorben ist. Und ja, das waren natürlich drei sehr harte Schicksalsschläge in einem Jahr. Und ja, uns persönlich ging es dann im darauffolgenden Corona-Jahr so, dass wir einfach nur happy waren, dass wir uns haben. Und genau.
Ja, da lernt man ganz andere Dinge schätzen, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und wie kam es jetzt, dass du dann genau in dieser Zeit, dieser ganzen privaten Herausforderung dann auch noch angefangen hast, dich mit Nachhaltigkeit und dem Klima und unserem Planeten zu beschäftigen?
Ja, das passiert ja oft gleichzeitig, wenn du dich aus dem rausziehst, was du täglich machst, wenn du aus deinem täglichen Hamsterrad rausgeworfen wirst und dann Abstand gewinnst zu dem, was du tust. Und dann ganz, ganz grundlegende Fragen im Leben dir gestellt werden oder die dir selbst stellst, dann kommst du natürlich auch darauf, dass du sagst, für was mache ich das Ganze? Was ist mein Wofür? Ja, was ist mein Warum? Und ich kam dann zu dem Schluss, dass es eben nicht mein Warum ist, Bankkonten zu füllen, um dann geteilt durch vier auf meine vier Kinder das irgendwann aufzuteilen, dass das nicht mein Lebensziel ist. und dass ich etwas verändern möchte. Und ja, in der Zeit war auch das Thema mit Fridays for Future, was aufkam, was einfach da Aufmerksamkeit auf dieses planetare Thema geworfen hat. Und ja, und dann beginnt man sich damit auseinanderzusetzen, stellt sich eine Frage in Bezug auf Umweltschutz, Ökologie, planetare Grenzen. Und nach Beantwortung der einen Frage hat man drei neue Fragen. Und dann geht's los, dass man sich mit dem Thema beschäftigt und immer tiefer einsteigt.
Und das heißt, es gab für dich schon so eine Vorher-Nachher-Zeit, aber die war jetzt nicht durch die Pandemie bedingt, wie bei vielen Menschen, sondern eher durch deine persönlichen Schicksalsschläge, die dir dann aber auch die Ruhe oder den Anstoß gegeben haben, über noch mehr nachzudenken.
Eine ruhige Zeit im Sinne von Geschäftstätigkeit, aber danach eine innere Unruhe. Wie lang ist deine Lebenszeit? Wir sind alle hier nur eine gewisse Zeit. Und was machst du eigentlich? Und was willst du deinen Kindern einmal antworten, wenn sie dich fragen in 10, 20 Jahren, was hast du eigentlich mit deiner Zeit angefangen? Was hast du denn gemacht? Und dann möchte ich ihnen nicht antworten müssen, ich habe Deutschland und Europa zu betoniert und zu gepflastert, sondern dann möchte ich Ihnen eine Antwort geben, auf die ich stolz sein kann und Ihnen dabei in die Augen schauen können.
Das hört sich für mich nach einer ganz tollen Motivation an. Und das klingt jetzt so, dass Klima bei euch zu Hause auch schon ein Thema ist. Redet ihr da auch manchmal am Esstisch drüber?
Oh ja, absolut. Also allein unsere Kinder, unsere beiden ältesten Söhne sind im Alter von 11 und 12. Da ist es absolut, natürlich ist das Thema logisch.
Und wie geht's dir so als Vater? Du hast vier Kinder, wenn du über die Klimakrise nachdenkst und das, was uns jetzt so in den nächsten Jahrzehnten bevorsteht?
Ja, ich bin grundlegender Optimist und ich glaube, dass es auch gar nicht so gut ist, so dystopisch zu denken. Wir Menschen, egal wie weit wir in der Zivilisationsgeschichte nach hinten denken, ich glaube, die Menschen haben immer große Ängste gehabt vor dem, was kommt und vor dem, was sich entwickelt und was uns bevorsteht. Und ich würde es nicht kleinreden, aber wir sollten optimistisch sein. Und uns steht eine Zeit bevor, die von der Transformation geprägt sein wird. Und wir, im Grunde genommen haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder gestalten wir die Transformation als Menschen oder der Planet gestaltet eine Transformation. Beides wird nicht ganz angenehm sein, aber wenn es der Mensch gestaltet, dann sitzen wir zumindest am Fahrersitz. Und das sollte uns Menschen eigentlich die Motivation auch geben, die Dinge gestalten zu können und selbst in die Hand nehmen zu können.
Ja, total. Und Angst lähmt ja eigentlich nur, führt dazu, dass wir nichts tun. Von daher kann ich das total nachvollziehen, was du sagst. Und apropos Handeln, du hast ja nicht nur privat vielleicht ein paar Dinge geändert, sondern du hast ja auch auf der Arbeit einiges umgestellt. Und zwar bist du ja mit Ratisbona, einem Unternehmen, aktiv. Und kannst du uns mal kurz abholen, was ihr eigentlich genau macht?
Wir sind Immobilienprojektentwickler. Wir sind, vielleicht einfacher ausgedrückt, wir sind Ladenbauer. Also wir bauen Läden, wir bauen Lebensmittelmärkte. Wir machen das deutschlandweit. Wir haben unsere Hauptzentrale hier in Regensburg, wo ich auch gerade sitze. Und wir haben noch Büros in Erfurt und Düsseldorf. Genau, also im Endeffekt unterstützen wir die Lebensmittelmärkte dabei, ihre Märkte zu modernisieren, auf einen neuen Stand zu bringen. Und wir unterstützen die Lebensmittelmärkte, die wenigen Neustandorte, die noch belegt werden können, gemeinsam zu planen und zu projektieren, zu entwickeln und dann auch schlussendlich zu bauen.
Und 2019 hast du dann entschieden, auch auf der Arbeit einiges anders zu machen oder war das so ein schleichender Prozess?
Ja, das war natürlich dann darauf folgend. Im Jahr 2020 ging das Ganze auch los, uns neu auszurichten und ganz konsequent dem Nachhaltigkeitsprinzip zu verschreiben. Aber das Ganze hat ja wirklich auch eine bemerkenswerte Übergangszeit, auch insofern, als dass mein Vater im Jahr 2019 noch, das war am ersten Schultag meines ältesten Sohnes, deswegen konnte ich nicht dabei sein, an genau dem Tag den ersten Holzmarkt eingeweiht hat, den wir gebaut haben. Wir haben uns gar nicht mal aus Umweltschutzgründen, sondern eigentlich aus dem Thema Fachkräftemangel dazu entschieden, mit Holz zu bauen und dieses Experiment Bauen mit Holz im Bereich Lebensmittelmarkt einzugehen. Das heißt, die erste Referenz war schon mal da und dann haben wir angefangen zu sagen, okay, was können wir noch draufsetzen? Wie können wir das Ganze weiterentwickeln? Und haben dann eine Leidenschaft und Liebe zu dem Baustoff Holz entwickelt. Und das Erstlingsprojekt kam, wie gesagt, aus ganz anderen Motivationsgründen.
Ja, und das zeigt aber ja auch, dass sich umweltfreundliches Bauen nicht nur für Umwelt- und Klimaschutz auszahlt, sondern eben auch auf andere Art und Weise.
Absolut. Also total. Also ich bin sowieso ein ganz großer Verfechter, dass wir verantwortungsvolles Wirtschaften von Verantwortung trennen müssen. Also uns muss es gelingen, dass wir die Weltenrettung von Verantwortung trennen. Also jeder, der im Freundeskreis oder im Verwandtenkreis irgendwie sich mit Menschen unterhält oder mit Menschen umgeht, der findet es doch immer spannend, sich mit Leuten auszutauschen, die so ein bisschen auch grenzgängerisch unterwegs sind und die auch die nicht komplett verantwortungsvoll und diszipliniert immer alles einhalten. Und wir Menschen sind auch gar nicht so. Also und jetzt glauben wir plötzlich, dass wir beim Thema Klima anfangen würden, verantwortungsvoll und stringent und vielleicht sogar logisch und rational zu handeln. Das tun wir nicht, dafür sind wir nicht gemacht. Aber was die Menschen motiviert, ist, wenn man einfach sieht, dass es wirtschaftlicher ist, dass es sinnvoller ist. Wir bauen kürzer. Das Fachkräftethema ist bei uns gar nicht so durchschlagend. Wir haben niedrigere Baukosten und auch weitere Vorteile, höhere Gebäudewerte. Und das sind eigentlich die Themen. Und dann kann Nachhaltigkeit ein Zusatzargument sein. Aber das Hauptargument Nachhaltigkeit, das spricht immer nur so eine ganz kleine Nische an.
Ja, und um halt sozusagen das gesamte System zu transformieren, muss es sich halt ja einfach lohnen. Es muss wirtschaftlich sein. Und würdest du jetzt sagen, mit deinen Jahren der Erfahrung, umweltfreundliche Supermärkte bauen, lohnt sich? Und das muss man nicht nur aus Überzeugung tun.
Absolut. Und die Botschaft versuche ich wirklich in die Welt zu bringen. Wir haben uns den Luxus leisten können, Innovation zu gestalten, ohne unbedingt den letzten Euro optimieren zu müssen. Wir haben das auch gemacht in einer Zeit, in der die Marktlage noch wesentlich besser war und haben das zu der Zeit gestartet. Und es ist so, unsere Gebäude haben einen höheren Wert am Ende. Die Baukosten sind tatsächlich niedriger. Und ich sage das immer wieder und ich wiederhole das wirklich gebetsmühlenartig. Wir konnten letztes Jahr feststellen, dass wir tatsächlich 5-7% günstiger bauen können durch die nachhaltige Bauweise, die wir ins Leben gerufen haben. Aber es ist echt witzig, weil ich habe echt gebraucht, dass meine eigenen Mitarbeiter mir das glauben. Und das ist gar nicht böse gemeint, aber wir sind ja so aufgewachsen und sozialisiert worden. Nachhaltigkeit ist teurer. Also wir gehen im Bioladen und natürlich ist im Aldi günstiger wie im Bioladen. Ist doch vollkommen logisch. Und so sind wir aber auch mit dem Thema groß geworden. Also ich kriege immer die Frage gestellt oder zwei Fragen eigentlich. Wenn ihr nachhaltig unterwegs seid, wie viel kostet es eigentlich mehr? Und das hält doch bestimmt alles kürzer. Die Nutzungsdauer, die Haltbarkeit ist doch kürzer. Aber beides stimmt nicht. Also die ältesten Gebäude in Deutschland und in der Welt, die sind aus Holz gebaut. Und was die Baukosten angeht, da sind wir gerade dabei, das Ganze zu widerlegen, ja, oder haben es schon widerlegt.
Und so muss es ja überall sein. Also es muss ja die günstigere und die einfachere Option werden und sein, sich nachhaltig zu verhalten. Absolut. Das ist es an vielen Stellen noch nicht, aber du hast jetzt ein tolles Beispiel hier präsentiert, wo es das schon ist.
Absolut. Also wir haben es geschafft, bei uns ins standardisierte Bauen zu übertragen. Also wirklich unser Day-to-Day-Business, wenn wir Märkte bauen, dann sind die Märkte immer günstiger als die konventionell klassische Variante mit Ziegel, mit Beton und mit Gasheizung. Also unser Paket ist definitiv im Bauen günstiger. Und es ist wirklich, wie du schon gesagt hast, die einzige Möglichkeit, die breite Mitte zu erreichen, weil ich glaube, die Öko-Ecke, die sind alle Fan von dem, was wir machen und das fühlt sich echt toll an und ich würde mich ja selber eigentlich auch zu der Ecke zählen, also zu denjenigen, die sich da Gedanken machen und denen das Thema so wichtig ist, dass sie eben auch bereit sind, mehr zu bezahlen oder auf Gewinn auch zu verzichten. Aber die ganz große, breite Masse in der Mitte, die beteuert zwar immer wieder, wie wichtig die Nachhaltigkeit ist, aber wenn sie dann vorm Regal stehen im Supermarkt oder welche Konsumentscheidung sie auch immer treffen, dann wird das Lebensmittel oder dann wird die Milch eingekauft, die dann preislich die günstigste ist und die Leute sind nicht bereit, dann 5 Cent oder 10 Cent mehr zu bezahlen. Und witzigerweise gibt es da auch unterschiedliche Szenarien. Also wenn sich Menschen beobachtet fühlen, dann greifen sie eher nochmal zum Nachhaltigen. Aber wenn sie komplett alleine für sich eine Entscheidung aus dem Innersten heraus fällen, dann sind die meisten Menschen nicht bereit. Und da hilft es auch nichts, dass wir versuchen zu moralisieren oder den Zeigefinger hochzuheben. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Also es muss wirklich mehr Spaß machen, mehr Freude machen. Da muss Lust entstehen und es muss wirtschaftlicher sein, es muss mehr Geld im Geldbeutel am Ende überbleiben. Und dann können wir uns diese ganzen Umweltschutzorganisationen fast schon irgendwie sparen. Da können die Leute wieder produktiv irgendwas anders arbeiten.
Ja, es gibt auf Französisch so ein schönes Sprichwort, das Ende des Monats oder das Ende der Welt. Und für die meisten Menschen ist, glaube ich, das Ende des Monats halt akuter und wichtiger und das, wonach sie ihre Entscheidungen ausrichten.
Absolut. Also wenn wir es schaffen, das Ganze in die Zahnräder der Wirtschaftslogik einzubauen, dann wird das Ganze ein Selbstläufer. Und das ist mir echt ein ganz großes Anliegen. Aber ich bin dankbar für jeden, der sich für Umwelt und für den Planeten, die Klimakrise engagiert. Das soll überhaupt gar nicht das Bild entstehen. Bin wirklich sehr, sehr dankbar, aber ich weiß, wie mühsam das ist und ich weiß, gegen welche Windmühlen man argumentieren muss und wie müßig das ist. Und deswegen ist den Leuten eigentlich die größte Unterstützung, die wir den Leuten geben, ist wirklich, wenn wir das Ganze mit Wirtschaftlichkeit und mit dem Geldbeutel verknüpfen, positiv.
Und wir haben jetzt schon viel drüber geredet, dass es sich lohnt, aber kannst du für unsere HörerInnen nochmal ganz kurz erklären, was bedeutet denn überhaupt umweltfreundlicheres Bauen oder nachhaltiges Bauen bei Supermärkten? Was macht ihr anders?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich fange mal an mit was es für mich nicht bedeutet. Also wir haben grundsätzlich in sämtlichen Industrien diese Neigung, gern über Zertifikate einschätzen zu können und messen zu wollen, was nachhaltig ist. Und ich halte das für einen sehr, sehr fatalen Weg. Unsere Branche ist voller gut ausgebildeter Menschen, Architekten, Ingenieure, die wirklich sehr viel Fachwissen haben. Und wir vertrauen dann oft ein Blatt Papier oder eine Excel-Aufstellung mit irgendwelchen Punkteskalen mehr als Menschen, die wirklich was am Kasten haben. Und das sollte uns echt zu denken geben. Und ich finde, das ist der total falsche Weg, weil wir erleben das oft, dass Akteure antreten und sagen, wir wollen eine neue Firmenzentrale bauen oder wir wollen ein Gebäude errichten, was auch immer. Und dann heißt es, wir hätten ganz gern ein Zertifikat in Silber, Gold und jetzt gibt es mittlerweile sogar in Platin. Und dann gibt man das als Ziel aus. Und das führt dann einfach nur dazu, dass die Projektbeteiligten sich ranmachen und diese Nachhaltigkeitskriterien, die da in hunderten von Zeilen in Excel-Sheets definiert sind, so auszufüllen, dass ich überall möglichst einen grünen Haken dran bekomme. Im Endeffekt, am Anfang muss eine Überzeugung stehen, da muss der Wille wirklich stehen, etwas verändern zu wollen. Und da muss eine Grundhaltung wirklich vorhanden sein, die planetaren Grenzen ernst zu nehmen, ja, sich beispielsweise nicht nur auf das Thema Klima zu konzentrieren. Und grundsätzlich bedeutet das Thema nachhaltiges Bauen für mich auch nicht einfach nur negative Auswirkungen zu reduzieren. Also diese Logik dieser Spur der Verwüstung, die wir hinter uns herziehen und dann zu sagen, naja, lass uns die Spur der Verwüstung einfach reduzieren und weniger Schaden anzurichten. Das ist auch weniger attraktiv für die Menschen und es lädt auch nicht ein zum Mitmachen. Ja, also wir sollten wirklich dann den nächsten Schritt gehen und versuchen, Bauen und Wirtschaften ganz allgemein so zu gestalten, dass wir positive Auswirkungen haben. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn wir einen Lebensmittelmarkt bauen, dann haben wir immer relativ große Außenanlagen. Das heißt, ich habe einen großen Einflussbereich. Jetzt kann ich hergehen und kann sagen, naja, ich reduziere meine negativen Auswirkungen, indem ich statt 80 Parkplätze nur 60 Parkplätze reduziere. Dann kann ich mich damit zufrieden geben und sagen, naja, ich habe weniger Grad an Versiegelung. Das ist richtig und das sollte man auch machen. Wir tun es genauso. Aber ich habe noch keine positiven Auswirkungen. Positive Auswirkungen wären doch, wenn ich sage, naja, ich habe mehr Fläche gewonnen, die jetzt frei ist. Was kann ich mit der Fläche machen? Ich kann die Fläche so anlegen, dass ich Wasser speichere und dann wieder verdunsten lasse. Also ich kann bei Starkregenereignissen Wasser puffern, ich kann die Umgebung kühlen, ich kann Feinstaub binden über die Art der Pflanzen, die ich anbringe. Ich kann natürlich für die Biodiversität, für die Artenvielfalt etwas machen. Und das sind positive Effekte, die für die Menschen, die an solchen Projekten beteiligt sind, auch für die Menschen vor Ort, die da arbeiten und in der Politik und in der Bevölkerung vor Ort das Ganze begleiten oder beteiligt sind. Das ist viel positiver, wenn ich zu den Menschen sage, Mensch, guck mal, jetzt habe ich ein Zertifikat Platin, da können die Leute nichts anfangen damit.
Ja, und dann wird irgendwie aus nur, in Anführungszeichen, einem Supermarkt irgendwie ein Projekt, was auch ganz viele andere Dinge noch erreicht, was man eigentlich sich jetzt so auf den ersten Blick gar nicht denkt, weil es ja eigentlich nur ein Ladengebäude ist sozusagen. Das finde ich sehr schön anschaulich, wie du das gerade beschrieben hast. Und geht es bei euch dann auch um zirkuläres Bauen? Also ist das auch Teil der Nachhaltigkeitsstrategie?
Absolut. Also wenn wir uns damit beschäftigen, nachhaltiges Bauen in die Wirtschaftlichkeit zu führen, dann ist zirkuläres Bauen ganz, ganz wichtig. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit dem Thema kreislauffähiges Bauen und Kreislaufwirtschaft, weil die Politik bei Kreislaufwirtschaft immer an Abfallwirtschaft sofort denkt. Also dann kriege ich immer zu hören, naja, wir haben jetzt hier im Bereich Abfallwirtschaft schon verschiedene Initiativen. Sage ich immer, stopp, es geht hier gar nicht um Abfallwirtschaft. Es geht darum, dass wir Gebäude als urbane Mine verstehen, dass wir Gebäude so konzipieren, dass die Baustoffe und die Wertstoffe, die wir unter größten Anstrengungen dieser Erde entnehmen und bei großer Hitze verarbeiten, dass wir diese Baustoffe im Zuge des Verbauens nicht zerstören. Weil Baustellen sind eigentlich irre. Auf Baustellen werden Rohstoffe zerstört. Und der Zerstörungsprozess, der wird uns dann oft immer nur veranschaulicht, wenn dann die Abrissbirne kommt. Aber tatsächlich ist der eigentliche Bauprozess der größte Zerstörungsprozess von Rohstoffen, der auf diesem Planeten stattfindet. Und wenn wir zu dem Zeitpunkt die Baustoffe so miteinander fügen, verbinden, dass wir sie auch wieder trennen können, dann ist das unglaublich wertschöpfend. Und dann ist es auch wieder positiv. Ich schaffe ein positives Materiallager. Das ist übrigens auch einer der Gründe, wieso ich so ein großer Fan von Holzbau bin. Weil im Holzbau hat man früher so gebaut, man hat gar nicht die Möglichkeit gehabt, mit viel Chemie oder irgendwelchen Verbindungen, die wie Tackern zum Beispiel, was heute gerne gemacht wird auf den Baustellen, Holzbaustoffe zu verbinden, sondern man war angewiesen darauf, dass man die Holzbaustoffe über konstruktive Lösungen miteinander verbunden hat. Und das ist total faszinierend und da ist ganz viel Wissen da. Das heißt, der Holzbau an sich verfügt über so viel Wissen, wie wir kreislauffähig bauen können. Das ist wirklich ganz toll.
Ja, und Holz ist ja ein ganz tolles Material. Erstens, weil es sozusagen Kohlenstoff speichert, einfach auf sehr, sehr lange Zeit. Und wenn wir es dann in Gebäuden ja einfach verbauen, dann ist es da erstmal und kann nicht in die Umwelt entweichen. Und es ist ja auch total langlebig. Ich bin tatsächlich am Wochenende gerade umgezogen und ich habe den Holzschrank meiner Urgroßeltern von vor dem Zweiten Weltkrieg gerade in Berlin wieder aufgebaut. Der sieht aus wie neu, ist aufgearbeitet. Das ist doch total schön, das dann auch auf Gebäudeebene zu sehen.
Ja, und das Tolle ist, dass der Holzschrank nicht nur aussieht wie neu, sondern dass er im Gegensatz, wenn du zu Ikea fährst, eine Geschichte erzählt. Und du freust dich jedes Mal, wenn du drauf schaust, und du könntest wahrscheinlich auf der Welt keinen Schrank kaufen, der dir so viel Freude bereiten würde, wie einen Schrank, der in der Familiengeschichte schon seine Spuren hinterlassen hat. Das ist doch was Schönes.
Ja, total. Waren denn anfangs auch Leute skeptisch, als du diesen Weg eingeschlagen bist, zum Beispiel in deinem Unternehmen? Und wie hast du die überzeugt, den Weg mitzugehen?
Also ganz klar, da gab es ganz viel Gegenwind und Rückfragen und wie rechnet sich das finanziell und warum sollen wir da jetzt so viel machen und ist es der richtige Weg und interessiert es die Leute wirklich und ist es für unsere Kunden wirklich so wichtig? Da waren ganz, ganz viel skeptische Rückfragen da, also auf alle Fälle. Aber das hat sich jetzt wirklich seit Ende letzten Jahres, Anfang diesem Jahres auch nochmal ins Positive gewandelt, weil wir wirklich jetzt auch wirtschaftliche Belege, auch der eigenen Belegschaft das zeigen konnten, dass wir wirklich messbar günstiger bauen und dass beides Hand in Hand geht. Und das motiviert die Leute unglaublich. Und das müssen wir doch eigentlich auch in Deutschland schaffen. Also wir haben so eine miese, petrige Stimmung. Und eigentlich ist es doch so, dass im Zuge einer anstehenden industriellen Revolution alles, mit dem wir uns umgeben, nochmal neu erfunden werden muss. Das Mikrofon, in das wir gerade reinsprechen, der Bildschirm, der vor uns steht, Autos müssen neu erfunden werden, Flugzeuge, was auch immer, alle Industriegüter, alle Konsumgüter, das muss alles noch einmal neu erfunden werden. Und wenn wir das Ganze machen, dann lass es uns doch gleich mit gesunden Materialien machen, wiederverwendbaren Materialien, die bei einem zweiten, dritten Produktzyklus die Produktionskosten unheimlich in die Knie zwängen. Das ist doch viel wirtschaftlicher und viel sinnvoller. Und das, was mich wirklich beschäftigt, ist, dass wir in Deutschland als Land der Erfinder, Ingenieure, die eigentlich die Welt so gestaltet haben, wie wir sie heute kennen, das ist wirklich auf Erfindergeist und auch Pioniergeist in Deutschland zurückzuführen. Also die erste Eisenbahn gab es in Deutschland. Da gibt es viele Beispiele, das erste Automobil und so weiter. Und jetzt plötzlich finden wir uns wieder in so einem Glaskäfig, in dem wir versuchen, die ganze Welt irgendwie anzuhalten. Und wir müssten wirklich sagen, lass uns doch vorne dabei sein und lass uns doch schauen, dass wir da Businessmodelle, Geschäftsmodelle draus machen. Aber stattdessen verhaken wir uns in Grabenkriegen und schauen aber auf andere Länder gerne von oben herab, was das Thema Umwelt angeht.
Ja, es ist schade, weil es wird nicht als Chance gesehen. Also wenn wir Dinge neu machen, das ist ja auch eine Chance, sie besser zu machen. Und stattdessen werden dabei überall nur Verbote und Probleme und Schlechtes gesehen. Und das ist eigentlich schade, weil die Welt schaut auf uns, aber die Welt wartet nicht auf uns. Die geht auch ohne uns weiter. Und ja, man kann auch irgendwann zu spät sein und den Moment sollten wir nicht verpassen.
Ja, also zu spät gibt es sicherlich nicht, aber wir verlieren den Anschluss und dann den Anschluss wieder zu bekommen, das wird uns auch gelingen. Aber das erfordert dann nochmal viel mehr Anstrengungen und wir verlieren einfach Wohlstand, wir verlieren die Fähigkeit, diese Gesellschaft auch aufrechtzuerhalten, die uns so wichtig ist, diese Werte auch zu leben. Am Ende hat das auch damit zu tun, dass wir uns das auch leisten können in Deutschland, dass wir uns leisten können, einen Sozialstaat so aufrechtzuerhalten. Und das ist nicht alles nur schlecht, das ist doch eigentlich eine Errungenschaft. Aber die Errungenschaft muss man immer wieder aufrechterhalten, auch durch eine Wirtschaftsleistung. Und jetzt liegt eigentlich für ein Land an Ingenieuren und Erfindern und Vordenkern liegt ein Elfmeter vor uns. Und wir diskutieren, ob das Tor jetzt irgendwie von den Abmaßen richtig ist. Und wir hinterfragen jetzt gerade, ob der Ball richtig aufgepumpt ist, anstatt dass wir den Ball einfach nehmen und ins Tor reinhauen.
Ja, und haben ja auch schon einiges verspielt. Ich sag mal so, bei Solar- und Windenergie waren wir ja auch absolute Vorreiter. Und das ist ja auch eigentlich was, worauf wir als Land stolz sein können, die Anfänge der Energiewende, dass wir da mutig als eines der ersten Länder vorangegangen sind. Und leider ist es jetzt halt in diese kleinteilige Diskussion gemündet und wir haben dieses große Warum irgendwie aus den Augen verloren.
Das ist total wichtig. Wir brauchen wirklich ein großes Warum. Und das fehlt. Und dieses große Warum in der Politik ist dann immer wieder: Wir müssen die Umwelt schützen. Wir haben jetzt eine nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie und das ist eine einzige Katastrophe. Also ich kann das nicht anders bezeichnen. Ich habe eine historische Chance, dass ich sage, wir können die Grundlage legen für Circular Economy made in Germany. Und da geht es wirklich darum, dass es uns gelingt, auch künftig die Produktionskosten signifikant zu senken. Lassen wir doch dieses Umweltschutzthema beiseite. Wenn ich die Dinge einfach besser mache und qualitätsvoller mache und richtig mache, dann kommt das Thema dann automatisch mit. Aber bitte nicht verwechseln mit Langlebigkeit, weil wir müssen unbedingt schauen, dass wir auf die Giftstoffe verzichten. Das habe ich mir nach der Krebserkrankung meiner Frau auch geschworen. Da waren auch Umweltgifte auch mitverantwortlich dafür. Ich höre immer wieder aus der Industrie, ja, wir sind schon immer nachhaltig, weil bei uns im Unternehmen bauen wir Produkte, die sind langlebig. Naja, man muss dann eigentlich fast vor Augen führen, wenn ich mir jetzt zwei Personen vorstelle, einmal Mutter Teresa und einmal Hannibal Lecter. Und dann denke ich mir, wem wünsche ich ein langes Leben? Ich glaube, dann haben wir beide relativ schnell eine Übereinstimmung, wem wir ein langes Leben gönnen und wem nicht. Und so ist es manchmal auch mit vielen Industrieprodukten. Ich muss doch mir vorher anschauen, wem oder was gönne ich oder verschaffe ich ein langes Leben? Und wenn da Giftstoffe drin sind, dann will ich überhaupt gar nicht, dass es lang lebt. Das soll bitte ausgeschleust werden. Aber uns werden dann Produkte vorgesetzt, die einen Giftcocktail enthalten, die für Umwelt und für uns Menschen bei der Benutzung im Abrieb und dann, wenn sich kleine Partikel lösen, schädlich sind oder die dann auch später bei der Entsorgung wirklich massiv giftige Dämpfe auch verursachen. Und dann heißt es, naja, die Produkte sind nachhaltig, weil sie langlebig sind. Also das ist sowas von widersprüchlich. Also wir müssen wirklich dieses Thema Giftstoffe, das müssen wir bitte mit betrachten. Da ist dann aber auch wieder wirkliches Wissen auch gefragt. Da brauche ich die Chemiker, die Verfahrenstechniker. Da brauche ich diejenigen, die in den Laboren auch Lösungen finden. Und das ist nicht einfach. Aber das ist machbar. Aber das haben wir in Deutschland doch, ja, da haben wir doch alle Möglichkeiten, da einen riesengroßen Beitrag zu leisten.
Ja, und es wäre ja schön, wenn das als Innovation verstanden werden würde, weil das ist ja wie bei allen Umweltverschmutzungen das Beste ist, wenn es gar nicht erst in die Umwelt kommt, das sozusagen von vornherein irgendwie zu verhindern, dass da Giftstoffe überhaupt genutzt werden. Und da ist ja auch wieder das Kostenargument total wichtig, weil klar, es ist schädlich für unsere Gesundheit, für die Umwelt, aber das im Endeffekt führt ja dann einfach zu höheren Kosten für uns als Gesellschaft, für unser Gesundheitssystem oder auch für Unternehmen.
Total. Und die jungen Menschen von heute, die achten auf ihre Gesundheit. Also mehr und mehr. Ich meine, ich bin groß geworden in einer Zeit, da war es noch irgendwie, da hat man in Büros geraucht, da hat man in Flugzeugen geraucht, wie irre. Und dann hat man irgendwie gehofft, dann wenn man in der nächsten Reihe hockt, dass dann nicht die Raucherei irgendwie vor einem aufhört. Ich meine, das ist doch eigentlich absoluter Wahnsinn. Die Menschen achten auf ihre Gesundheit. Es gibt jetzt die erste Stadt, glaube ich, in Japan, wenn ich das richtig gehört habe, die das Rauchen auf der Straße verbieten. Das ist Belästigung. Das ist nicht nur Geruchsbelästigung, das ist Feinstaubbelästigung. Und mir geht's oft so, wenn man im Straßenverkehr unterwegs ist. Jetzt können wir in Deutschland sagen, der Verbrenner ist super und da brummt was, da wackelt was und da haben wir alle tolle Gefühle. Aber am Ende, die Leute wollen doch gar nicht auf einer Straßenkreuzung stehen und giftige Dämpfe einatmen. Da stelle ich mir schon die Frage, wie langfristig denkt die Politik wirklich und haben wir den Schuss gehört? Also das Thema Gesundheit ist ein ganz, ganz relevantes Thema. Die Menschen achten immer mehr auf Ernährung und auf Lebenswandel und so weiter.
Ja, und es wäre ja auch schön, wenn sich dieses Paradigma ändert von wir behandeln Symptome eines kranken Menschen, eines kranken Planeten hin zu wir sorgen vor, dass man gar nicht erst krank wird. Ich wollte dich jetzt noch fragen, wir haben irgendwie viel über deine Ansätze gesprochen, über dein Engagement. Hast du denn jetzt für die nächsten Jahre noch irgendwie so eine große Vision, einen Plan, irgendwas, was du mit deinem Handeln noch verändern, anstoßen möchtest?
Ja, Anna, ich bitte, ich habe gerade erst angefangen. Also ich weiß gar nicht, wie ich weitermachen soll. Also ich muss schauen, dass ich meine Ideen priorisiere und dass ich mit den wichtigsten Dingen anfange. Also im Endeffekt, was mein Ziel ist, ich möchte die nachhaltigsten Supermärkte der Welt bauen. Und ich habe aus einem Gespräch mit einem Bekannten, aus einem ganz ähnlichen Gespräch, was wir gerade geführt haben, habe ich mich über Supermärkte unterhalten und über die vielen Wertschöpfungsketten, die in Supermärkten zusammenlaufen und die großen Hebel, die über die Supermärkte und Märkte verfügen. Von dem Thema Ernährung mit Landwirtschaft und Boden, Artenvielfalt. Das Thema Verpackung, Müll, Plastik mit den Giftstoffen, von denen wir sprechen. Wir haben das Thema Verkehr auch. Das hängt auch mit dem Einkaufen zusammen. Also läuft so viel zusammen. Im Supermarkt läuft so viel zusammen. Und wir sind jetzt gerade dabei, dass wir das Thema Bauen im Zusammenhang mit Supermarkt revolutionieren und komplett verändern. Auch mit der Hoffnung, dass sie es in die Breite trägt, dass uns viele nachmachen. Und wir haben hier einen offenen Quellcode, wenn jemand wissen will, wir arbeiten hier komplett offen. Ich habe jetzt deswegen auch eine Beratungsgesellschaft gegründet, auch um dieses Wissen, was wir uns aneignen, auch anderen zur Verfügung zu stellen. Aber meine Erkenntnis ist im Endeffekt, am Ende dieses Gesprächs mit dem Bekannten hat mein Bekannter zusammengefasst und hat gesagt, das ist eigentlich irre. Unsere Zukunft wird eigentlich im Supermarkt entschieden. Das ist natürlich ein großer Ausspruch, aber im Endeffekt hat er recht. Also wenn es uns gelingt, die Dinge zu verändern, die im Supermarkt zusammenlaufen, da kommt auch der Baubereich rein, dann können wir die Menschen positiv inspirieren. In den 37.000 Lebensmittelmärkten in Deutschland kommen im Schnitt ungefähr 600 bis 800 Menschen, manchmal bis zu 1.000 Menschen in einem durchschnittlichen Supermarkt zusammen. Das sind 20 bis 30 Millionen Menschen am Tag. Das sind die Menschen, die wir über Lebensmittelmärkte erreichen. In einer Zeit der Aufmerksamkeitsökonomie habe ich den Vorteil, ich habe mit dem, was ich mache, die Aufmerksamkeit der Menschen bereits. Und übrigens in der Planungszeit habe ich die Aufmerksamkeit der Politik und der Bevölkerung vor Ort nochmal mehr. Und ich möchte diese Aufmerksamkeit nutzen und ich möchte diese Hebel nutzen, die vorhanden sind. Und ich habe deswegen Ende letzten Jahres mit meiner Frau gemeinsam eine Stiftung gegründet, eine gemeinnützige Organisation, das heißt Stiftung Märkte fürs Leben. Und wir möchten all die Bestandteile, die der Markt adressiert, aufgreifen und positiv beeinflussen. Wir möchten darauf hinaus, dass Lebensmittelmärkte als bereichernde Elemente einer Stadt wieder fungieren. Weil wenn der Lebensmittelmarkt der Ort ist, mit dem einzigen Versprechen, dass ich günstige Lebensmittel bekomme, dann bin ich irgendwann komplett austauschbar als Ort. Wenn ich aber in einer Zeit der zunehmenden Vereinsamung, übrigens nicht nur von alten Menschen, auch von jungen Menschen, ein Ort bin, an dem die Menschen auch wieder zusammenkommen und Gespräche führen, ist übrigens auch ein ganz großes Demokratiethema, dass wir rauskommen aus den Filterblasen und Echokammern, die uns die Digitalisierung gebracht hat. Und es kann uns gelingen, das Thema Nachhaltigkeit wirklich mit einem physischen, greifbaren, konkreten Ort auch in Verbindung zu bringen und das Thema auch positiv in die Bevölkerung reinzubringen. Und bei der Ratisbona, da ist mein Ziel, dass wir aus den 5-7% Kostenvorsprung tatsächlich 20% machen.
Boah, das sind große Pläne. Ich würde sagen, da kann man weiterhin ein Auge auf euch haben und weiter gucken, was ihr da so auf die Beine stellt. Das klingt sehr spannend und ich finde die Idee total schön, diesen Supermarkt als Begegnungsort, der der Umwelt was Positives gibt, aber auch den Menschen. Und es gab so eine Studie, glaube ich, vor 2-3 Jahren von More in Common, die auch so untersucht hat, wo begegnen sich überhaupt denn noch Leute in unserer Gesellschaft, abseits von diesen Filterblasen, die du angesprochen hast. Und da war auch der Supermarkt dabei. Ich glaube, der Zug war zum Beispiel auch noch dabei. Von daher klingt das schon mal nach einem sehr sinnvollen Ansatz, auch gemäß dieser Studie.
Absolut. Und das ist in Zeiten von Wirtshaussterben und in Zeiten der Kirchenaustritte einfach auch ein sehr relevanter Punkt, weil das waren Treffpunkte, die... Es ist immer wichtig, dass Menschen aufeinanderprallen ohne Verabredung, ohne sich verabreden zu müssen. Weil dann komme ich an der Digitalisierung da ein Stück weit zumindest vorbei, dass sich immer die gleichen Leute miteinander treffen. Und dann sind es auch wieder Orte, wo ich auch mal eine andere Meinung aushalten muss. Gut. Das, glaube ich, tut uns allen wieder ganz gut.
Und wie gehst du so selbst mit Widersprüchen um? Weil, sag mal so, die Supermärkte, die ihr baut, die sind umweltfreundlich, aber innen drin werden ja noch zumindest auch umweltschädliche Produkte verkauft. Viele Leute kommen vielleicht mit einem Verbrennerauto angefahren. Was macht das mit dir?
Ja gut, die Welt ist natürlich immer voller Widersprüche und das bewegt mich auch. Aber ich kann jetzt hier eine Sitzblockade einnehmen und sagen, ich finde das nicht gut, was da passiert. Oder ich kann anfangen, den Leuten zu zeigen, wie es anders geht und wie man auch inspirieren kann und wie man den Leuten auch Positivbeispiele zeigen kann. Ich will Positivbeispiele in so einer großen Stückzahl anhäufen, dass die Menschen gar nicht anders können, als zu sagen, ja gut, aber wieso haben wir das eigentlich vorher anders gemacht? Ich möchte es vorher nochmal aufgreifen, was du gesagt hast. Du hast gesagt, Angst ist ein schlechter Motivator. Ich finde, man kann es doch ganz gut mit diesen Zigarettenschachteln vergleichen, diese Schockbilder, die wir da drauf haben. Ich finde das sehr beängstigend und menschenunwürdig und irgendwann stumpft man ab. Also Schockelemente stumpfen uns Menschen ab. Aber eines, was nie abstumpft, ist Inspiration. Also Inspiration vermehrt sich, Inspiration verbreitet sich. Inspiration kann die Welt so positiv durchdringen, dass wir sie verändern können. Aber die Menschen zu schocken, das hält eine Zeit lang ganz gut an. Aber das ist eigentlich, da verschießt du das Pulver, das ist irgendwann endlich.
Ja, und Inspiration ist die beste Motivation. Also auch auf einer strukturellen Ebene, zum Beispiel in Deutschland, wenn wir es schaffen, als Industrieland aus den fossilen und den atomaren Energien gleichzeitig auszusteigen und unseren Industriestandort bewahren, dann machen sie uns vielleicht auch andere Länder nach. Und das machst du ein bisschen im Kleinen mit deinem Unternehmen. Das finde ich einen guten Ansatz. Und du kannst dich jetzt einmal ganz kurz zurücklehnen, weil wir sind nämlich jetzt im Podcast bei unserem Klimadilemma angekommen. Das ist eine verzwickte Situation, die durch die Klimakrise im Alltag entsteht. Und Julian und Manuel vom Newsletter Treibhauspost stellen uns jetzt ein solches Dilemma vor.
Das Klimadilemma.
Heute sprechen wir über eine wirklich häufig gestellte Frage in der Klimadebatte, und zwar: Was bringen denn eigentlich unsere Bemühungen für den Klimaschutz hier in Deutschland, wenn Länder wie zum Beispiel China oder die USA, die ja wirklich viel emittieren, wenn die nicht mitziehen? Was sagst du dazu, Julian?
Also erstmal ist das natürlich eine legitime Frage, aber was tricky ist, ist, dass viele EntscheidungsträgerInnen sie häufig als Ausrede benutzen, um selbst nichts machen zu müssen. Ne? Also dann kommt so dieses Aber-China-Argument und dann wird gesagt, ja, was sollen wir denn hier mit unseren kleinen 2% der globalen Emissionen überhaupt Klimaschutz machen, wenn doch die großen Emittenten wie die USA und China selber nicht so viel machen.
Und da muss man sagen, dieses Argument führt schon auch krass in die Irre. Das hat auch der Klimaforscher Stefan Ramsdorf auf seinem Blog so schön beschrieben. Der sagt, wenn man die Welt in 50 Gruppen einteilen würde, von denen jede 2% der globalen Emissionen verursacht, müsste dann niemand mehr was machen. Und das zeigt schon, natürlich stimmt das nicht. Natürlich müssten alle mitziehen. Und er sagt damit auch, dass jeder kleine Beitrag viel bewirken kann.
Genau. Und hinzu kommt, dass diese 2% der globalen Emissionen von Deutschland auch irgendwo ein bisschen irreführend sein können. Denn wenn man sich die Pro-Kopf-Emissionen anguckt, dann sind die viel höher als zum Beispiel in China. Und hinzu kommt, dass die historischen Emissionen von Deutschland, wenn man also alles zusammenzählt seit 1750, da liegt Deutschland nicht irgendwo auf Platz 10 oder sonst was, sondern eben auf Platz 4.
Und was auch noch dazu kommt, ist, dass dieser Blick auf die 2% Emissionen suggeriert, dass man nur im eigenen Land was machen könnte. Dabei kann Deutschland auch auf EU-Ebene was tun, auch global was tun. Wir könnten zum Beispiel Geldgeber für Staaten im globalen Süden sein. Und wir könnten auch dazu beitragen, dass zum Beispiel mehr Investitionen in afrikanische Staaten fließen, um dort die Energiewende voranzubringen.
Absolut. Und Deutschland hat zudem ja auch einfach eine krasse Vorbildfunktion. Also andere Staaten orientieren sich ja daran, was wir, so einer der größten Volkswirtschaften der Welt, beim Klimaschutz machen. Und ein gutes Beispiel wäre da das Erneuerbare Energiengesetz. Da werden ja Erzeuger von Erneuerbaren eine Vergütung garantiert. Und diese Idee wurde letztendlich fast überall auf der Welt kopiert, in Ansätzen zumindest. Halten wir fest, es spielt einfach wirklich eine große Rolle, was wir hier in Deutschland machen.
Natürlich spielt es auch eine große Rolle, was in China und den USA passiert. Aber da nur ganz nebenbei, in China gibt es ja gerade auch einen krassen Solarboom. Doppelt so viel Ausbau in Solar- und Windtechnik wie im Rest der Welt. Und das bedeutet auch, die Chancen stehen sehr gut, dass die Emissionen in China ab 2025 sinken.
Sebastian, du kennst das Aber-China-Argument bestimmt auch oder hast das schon mal gehört. Wie stehst du dazu?
Also grundsätzlich sollten wir es aus Sicht der Europäischen Union auch sehen. Die Europäische Union hat 14% Anteil am globalen CO2-Ausstoß. Und wer ist der große Treiber der Europäischen Union? Im Endeffekt ist es Frankreich, Deutschland. Und dann sieht das Thema schon mal ganz anders aus, wenn wir uns hinter den 2% nicht verstecken. Also wir sind die Lokomotive in der Europäischen Union. Wir sind diejenigen, die in der EU vorangehen. Und wir haben einen extrem großen Fußabdruck. Aber jetzt sind wir wieder bei dem Thema Fußabdruck. Und ich vergleiche immer ganz gern Fußabdruck, Handabdruck. Handabdruck ist das, was ich erreichen kann. Und das ist doch ganz einfach. Die Welt hat ein Problem. Ja, und da können wir jetzt den Klimawandel, den können wir jetzt alle lang schönreden und so weiter. Aber irgendwann geht's einfach aufs Geld, weil irgendeiner muss diese Flutkatastrophen bezahlen. Irgendeiner muss dafür aufkommen, wenn wir unsere Städte umbauen müssen. Und wir werden in der Weltgemeinschaft mehr und mehr und vor allem auch im Bereich der Unternehmen dazu hinkommen, dass wir dieses Problem lösen werden müssen. Und das sage ich auch, wenn du ein erfolgreiches Geschäftsmodell etablieren und aufbauen willst, dann ist es doch das Beste, was du machen kannst, ist, dass du nicht nur eine Lösung, eine Dienstleistung, ein Produkt schaffst, was Nachfrage kreiert, sondern am besten Fall ist, was sogar ein Problem löst. Also schnapp dir eines der Probleme, die wir in dieser Welt haben, und löse es. Und du wirst dich von Nachfrage nicht retten können. Also, und ich würde das Thema viel, viel weniger von dem Verantwortungsthema auch wieder von der Verantwortungsseite sehen. Wir müssen es viel mehr von der Chancenseite betrachten. Und dann so eine historische, sollte man auch machen, eine historische Verantwortung und welche Rolle spielen wir und was haben wir da kumuliert alles ausgestoßen. Das ist alles richtig. Aber ich bin auch da an der Seite, wo ich sage, lass uns die Chancen sehen. Die Welt hat ein Problem und dieses Problem muss gelöst werden. Und wir brauchen Wirtschaftskraft, wir brauchen Ingenieurkunst, wir brauchen Erfinderreichtum. Und das haben wir doch in Deutschland im Überfluss.
Ja, und ich finde es super, dass du den Handabdruck erwähnt hast, weil das ist tatsächlich so ein Element, was immer wieder hier in diesem Podcast aufkommt und diese Orientierung weg von dem Fußabdruck, wie kann ich weniger Auswirkungen haben, hin zu Handabdruck, was kann ich tun, was kann ich verändern, und das ist ja im Endeffekt auch, wenn ich dich richtig verstanden habe, genau das, was du mit deiner Unternehmensstrategie auch machst, diesen Perspektivenshift.
Genau, also Handabdruck im Sinne von, was kann ich positiv erreichen, statt nur immer zu gucken, wo bin ich schädlich und wo kann ich Schaden reduzieren. Und am Ende kommt ja dann noch der Herzabdruck. Das heißt, wenn ich schaffe, andere Leute zu inspirieren, andere Leute dafür zu gewinnen, die es mir gleich tun, wenn ich anderen Leuten Geschichten erzähle, die sich anstecken lassen, dann kann ich da eine Welle des Nachahmens und eine Welle der Begeisterung auslösen. Das ist irre. Also ich habe das hier wirklich direkt erlebt. Ein wirklich sehr, sehr großes Familienunternehmen hier in Regensburg, die haben sich durch Gespräche und Erzählungen und mein Buchprojekt, was ich gemacht habe, auch inspirieren lassen und dann auch nachgefragt. Und dann kamen mehreren Gesprächen raus, dass die sich eigentlich nicht auf den Weg machen, weil sich für den Status quo ein Stück weit schämen. Ja, wir sind noch gar nicht so weit und sollen wir das wirklich machen? Und ich habe die dann auch wirklich dazu angeregt auch und Beispiele und Ideen gegeben. Und plötzlich hatten sie im Jahr 2024 eine Nachhaltigkeitswoche im Unternehmen. Ich meine, sowas habe ich noch nicht mal. Also ich fand das super und das ist eigentlich ein Stück weit das, wofür ich das Ganze mache. Also ich mache es eigentlich nicht, um am Ende zu sagen, ich bin derjenige, der nachhaltige Supermärkte baut. Ich mache das Ganze, um wirklich eine große Welle auszulösen, die das Thema wirklich massiv in die Breite bringt. Und das macht mir unglaublich Freude.
Ja, das ist, glaube ich, sehr deutlich geworden. Danke dir. Wir sind jetzt am Ende dieser Folge angelangt und du hast ja selbst schon einige schwierige Phasen auch in deinem Leben durchgemacht. Hast du denn zum Ende noch einen kleinen Tipp für unsere HörerInnen, die vielleicht auch gerade angesichts der Klimakrise oder der politischen Lage auch im Land verzweifeln, was sie tun können?
Ich kann nur sagen, die Wahlergebnisse, ob das in Europa ist, natürlich jüngst jetzt in den USA, das desillusioniert natürlich und das beschäftigt einen. Ich kann nur sagen, aber es ist doch eigentlich genau die Zeit, in der ich Engagement brauche. Genau da sind wir doch gebraucht, wenn wir jetzt die Flinte ins Korn werfen. Und vielleicht sind es wir nicht, unsere Generation, vielleicht ist es auch nicht die nächste Generation, aber vielleicht schafft es ja die übernächste Generation, etwas zu verändern. Und dann sind wir diejenigen, die die Grundlagen gelegt haben. Und dann sollten wir uns damit zufrieden geben, zu sagen, dann war unser Part, die Grundlagen dafür zu legen, dass die nächste Generation es besser macht, die übernächste und irgendwann platzt dann der Knoten. Aber wollen wir uns vorwerfen lassen, dass wir nicht alles getan haben? Also nehmen wir mal den Worst Case an, es gelingt uns in dem Jahrhundert jetzt nicht. Dann ist es ja auch keine Alternative aufzuhören. Ganz im Gegenteil, dann müssen wir mit noch mehr Engagement weitermachen.
Ja, und wir Menschen können immer nicht in Exponentialkurven denken. Es kann ja dann auch ganz schnell gehen, wenn man erstmal was angestoßen hat.
Ja, genau. Super. Toll. Richtig, hast du recht.
Also, vielen Dank dir für dieses inspirierende Gespräch. Vielen Dank für deine Zeit. Ich nehme vor allen Dingen jetzt nochmal den Herzabdruck mit. Wir haben ja hier oft vom Handabdruck gesprochen und ich finde der Herzabdruck, also Menschen inspirieren, auch was zu tun und auch ihre Werte und Überzeugungen zu überdenken, das finde ich ist ein tolles Anliegen. Und ja, ich danke dir, ich danke euch, liebe HörerInnen, fürs Zuhören. Und falls ihr jemanden kennt, den oder die Sebastians Geschichte inspirieren könnte, dann schickt die Folge doch gerne weiter, vielleicht an eine Unternehmerin oder einen Immobilienexperten in eurem Umfeld. Und wir hören uns dann zur nächsten Folge in 2 Wochen. Bis dahin, eine hoffnungsvolle Zeit.